Im Hotelbereich hat sich der Begriff Boutique-Hotel etabliert. Und das finde ich sehr charmant, weil man dadurch diesen Größenvergleich rausnimmt. Es gibt einmal das Riesen-Messe-Hotel und es gibt einfach auch das kleine familiengeführte Hotel. Und das ist dann oft eher ein Boutique-Hotel. Heute habe ich einen Boutique-Gast. Ich habe André Lührmann zu Gast, der als Technikdienstleister auch große Sachen macht, aber eher einer der kleineren Anbieter ist. Was das bedeutet, welche Herausforderungen darüber auf ihn auch immer wieder zukommen, das hört ihr unter anderem in dieser Folge. Viel Spaß! Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Lieber André Lührmann, herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcast.
Guten Morgen, ich freue mich.
Sehr schön. Du erscheinst mir in der Vorbereitung dieser Folge wie ein wirklicher Hidden Champion. Ich habe nämlich so ein bisschen versucht, mich über dich auch mal online zu informieren. Ich kenne dich ja gut aus der Zusammenarbeit, aber noch nicht so. Ich wollte einfach mal schauen, was ist denn da so. Aber es scheint so, als ob für dich im Endeffekt wahrscheinlich auch der direkte Kontakt und die Empfehlung die wichtigsten Business-Kanäle sind. Kann das sein?
Absolut. Also ich sag mal 99% über Empfehlung und deshalb ja sehen die üblichen Kanäle und die Homepage entsprechend rudimentär aus, sage ich mal so.
Ich gebe mal als Einstieg ein kurzes Resümee, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe die schöne Herausforderung gehabt für eine Musical-Neuproduktion in einem bestehenden Haus. Also es war schon klar, wo das reinkommen soll, mit verschiedenen Technikdienstleistern zu sprechen, die alle das anbieten sollten. Und ich kannte dich noch gar nicht davor. Du wurdest mir allerdings vom Haus empfohlen. Und da hat sich dann eine sehr schöne Zusammenarbeit ergeben, weil ich das wahnsinnig interessant fand, wie wunderbar du im Endeffekt das Bindeglied warst zwischen dem, was die Location konnte und brauchte und aber auch diese Neuproduktion konnte. Es ist aber natürlich auch so, und da habe ich einfach einen Mörderrespekt vor, deswegen möchte ich da gerne direkt damit anfangen. Du bist ja eigentlich als Technikdienstleister einer der Kleinen. Und das würde mich einfach wahnsinnig interessieren, wie du dich da aufstellst und wie so dieses Selbstverständnis letzten Endes ist. Dennoch im Endeffekt immer in der Lage zu sein, all das, was da draußen sich irgendwie jemand überlegt hat, dann doch hochprofessionell und erfolgreich abzubilden. Das ist ein bisschen komplex. Das ist keine konkrete Frage. Das ist mal wieder eher so ein Themenfeld, was ich aufmache. Ja. Aber ich hoffe, das ist für dich ein guter Start, um einfach mal den Ball aufzunehmen und dein Selbstverständnis zu beschreiben.
Also als erstes reizt mich genau das. Bisschen komplexere Sachen auch mit den Kunden zu erarbeiten, die Kunden dahingehend zu beraten, dass sie eine technisch gute Lösung und vor allem eine wirtschaftlich gute Lösung bekommen. Wo wir natürlich am Ende Geld verdienen müssen, wo aber auch der Kunde irgendwie wirtschaftlich bleibt. Also das versuchen wir immer. Die Produktion reizen mich zum einen. Mich freuen immer neue Leute. Da kommt so der Schlag auf die Empfehlung wieder zurück. Es ist tatsächlich so, meistens empfehlen ja Leute immer so Leute aus dem Umkreis. Da wir das große Glück haben, sehr angenehme Kunden zu haben, vielleicht manchmal schwierig, aber trotzdem immer angenehme Kunden, bleiben wir über dieses Empfehlen immer in so einem Raum von angenehmen Kunden. So, damit ist die Zusammenarbeit natürlich schön und die Motivation auch hoch, immer das Beste für den Kunden rauszuholen. Grundsätzlich glaube ich, Material vermieten, das kann jeder, da kann man zu den großen Verleihern gehen. Das ist jetzt keine große Kunst, sich irgendwie abzuheben. Auch, sag ich mal, vor Corona war die Finanzierung so günstig. Also Material an den Start zu bekommen, ist nicht das Thema, sondern eher die gute Begleitung vom Kunden, Lösungen, viel übersetzen. Oft hat man Agenturen dazwischen, die technisch das nicht fassen können. Wo man einfach Dolmetscher ist, damit auch ein Kunde, der wirklich gar keine Ahnung von Technik hat, versteht, warum wir das einsetzen wollen, warum wir das haben wollen und warum er es braucht. Und nicht, weil wir es ihm verkaufen wollen, sondern weil er es wirklich für sein Produkt wiederum braucht.
Was natürlich voraussetzt, dass eine gewisse Flexibilität da ist. Wenn jetzt, sagen wir mal, so eine starre Ausschreibung euch entgegengebracht wird, ist das was anderes. Da müsst ihr dann eher schauen, wie ihr das alles so an den Start bringt dann dennoch. Und da wird es wahrscheinlich auch das entsprechende Netzwerk einfach geben, um dann, ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass es wahrscheinlich letzten Endes auch ein Netzwerk gibt von Companies, die eine ähnliche Größe haben, die sich dann wahrscheinlich ziemlich untereinander auch austauschen und unterstützen, oder?
Genau, also es gibt auch viele gute Kollegen, muss man ja auch ehrlich sagen. Und wir versuchen da auch immer nicht dieses Gegeneinander, sondern eher miteinander. Klar, jeder, auch da wieder, jeder muss Geld verdienen. Aber da ist auch unsere Philosophie nicht um jeden Preis und man muss nicht überall irgendwen rausdumpen oder rausdrücken, sondern wir versuchen das auch immer wieder zurück zur Empfehlung so zu halten, dass die Kunden wirklich auch zu uns wollen oder uns gut finden und wir darüber die Kunden gewinnen.
Was ich mir wahnsinnig schwer vorstelle, ist, an den Entwicklungen dran zu bleiben. Ich merke das schon so als Solo-Selbstständiger, man hat ständig irgendwelche Sachen auf der Liste, wo man sich denkt, ich müsste mir das Tool noch drauf schaffen, ich müsste da noch und wie auch immer und so. Und diese Fokussierung ist ja auch unglaublich schwierig, oder? In deinem Fall heißt das ja auch, ich habe jetzt, sagen wir mal, im Audiobereich das und das System am Start, das ist vielleicht schon ein bisschen angezählt von der Zeit her, irgendwie sowas. Es gibt inzwischen interessante Neuerungen, irgendwie sowas. Immer wieder zu schauen, wann ist der Punkt, vielleicht in eine andere Richtung sich weiterzuentwickeln und neue Schritte zu gehen und sowas, das stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor.
Ja, es entwickelt sich alles viel schneller, muss man sagen. Auch wenn man so die Anfänge mit dem analogen, digital, also wie viel sich da jetzt einfach weiterentwickelt, die ganze Netzwerktechnik, es wird immer komplexer. Man muss dranbleiben, man muss viel mehr schulen. Das sehe ich auch bei Freelancern so. Also wir gucken auch immer, dass Freelancer dann hier hinkommen können, mit dem Material arbeiten, damit sie fit genug sind. Weil vieles tatsächlich erst auftritt, wenn man es benutzt. Also die Schulungen sind gut, aber oft, ne, gerade so Audionetzwerke oder so, das muss man einfach benutzen, um da fit zu sein. Also wir gucken schon immer, was gibt's Neues, was macht Sinn für uns. Gewisse Sachen machen für uns keinen Sinn. Und gucken, dass wir am Ball bleiben, natürlich. Und Material auch immer austauschen, rechtzeitig. Das sind natürlich dann auch wieder wirtschaftliche Entscheidungen. Wie lange hält man was? Wie lange zieht man das durch? Mutet das dem Kunden zu? Wie lange funktioniert es gut? Das ist ja auch was. Manche Produkte funktionieren ja recht lange gut. Andere werden dann anfällig für Fehler und dann gucken wir einfach immer, dass die wegkommen. Dass wir nicht dauernd den Anruf bekommen, da muss schon wieder was getauscht werden.
Und dann gibt es natürlich die unvorhersehbaren Herausforderungen, wie ja zum Beispiel die Pandemie. wo er sicherlich auch ad hoc, wie alle hier, von einem Tag auf den anderen gucken musstet, wie geht es weiter. Und da kamen dann ja auch noch ganz neue, andere Herausforderungen. Ich denke, ihr werdet sicherlich auch schnell in den ganzen Streaming-Bereich euch drauf geschafft haben und alles, was ja dann auch mit Anschaffungen wiederum auch verbunden ist.
Absolut. Wir hatten ziemlich genau vor Corona eine größere Halle bezogen. Mhm. Wo wir uns, oder die etwas größer war, als wir eigentlich wollten, wir aber gesagt haben, ja, wird schon passen. Das war so der erste Dämpfer, dann privat das erste Mal Nachwuchs, der Sohn war gekommen, neue Wohnung, also da kamen so mehrere Sachen zusammen, die relativ bitter waren. Auch da hatten wir das große Glück, mit unseren Kunden, die auch den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben. Ich erinnere mich an die Anfangszeit von Corona, wo ich wirklich von morgens bis abends mit Kunden telefoniert habe, wie es denen geht, wie es so ist, mich ausgetauscht habe. Noch nicht mal mit der Hoffnung, dass die jetzt alle hier schreien und sagen, lass uns was machen, wir haben hier noch irgendwie Geld liegen und wir starten irgendwas. Das habe ich dann so beibehalten und dann kamen die ersten Förderungen und dann ging es los, dass man was machen konnte. Sprich, wir haben dann natürlich auch in Streaming investiert. Die ganzen Förderprogramme kamen, teilweise Häuser optimiert, nochmal geguckt, was man da machen kann. Viel mit dem Steuerberater zusammengearbeitet, was sich im Nachhinein auch als der richtige Weg rausgestellt hat. Also wir können sagen, dass es schon genug Geld gab an Hilfen. Also der Schlussstrich unter Corona, es war eine bittere Zeit, aber bei uns war es definitiv eine schaffbare Aufgabe.
Interessanterweise sind ja auch viele Optionen geblieben letzten Endes. Wir waren ja für Anfang der Woche persönlich verabredet, dann sind gesundheitliche Geschichten dazwischen gekommen, die uns auseinandergetrieben haben. Heute machen wir das Gespräch dann doch remote. Das ist ja zum Beispiel auch ein Learning aus dieser Zeit, dass einfach auch viele neue Kanäle aufgegangen sind und man ja jetzt auch neue Möglichkeiten hat letzten Endes auch.
Absolut zeitsparend. Also wie, wenn ich mich dran erinnere, wie oft wir in die Stadt gefahren sind für eine Stunde Termin. Ich finde, Kaffee trinken ist immer noch absolut nötig und sich live zu sehen. Aber wenn ich bei dem heutigen Verkehr dann sehe, okay, ich brauche für eine halbe Stunde Termin, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, dann ist diese Remote-Sache auf jeden Fall unsere Wahl. Ne? Nicht nur. Also das war ja auch die große Sorge der Branche an manchen Stellen, dass es dann nur noch Streaming gibt und dass diese ganze Live-Geschichte stirbt. Zum Glück hat sich's ja anders herausgestellt. Also nach wie vor sich sehen, eins zu eins und außerhalb von einem Teams-Call oder was auch immer, anständige Gespräche zu führen, ist absolut wichtig, zum Glück.
Aber man hat halt mehr Auswahlmöglichkeiten, also auch einfach, macht man es jetzt so, macht man es jetzt so. Die meisten Leute sind auch drauf vorbereitet letzten Endes. Das ist schon, denke ich, auch ein positives Takeaway aus dieser doch sehr schlimmen Phase.
Absolut. Wobei, da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende der Branche sogar gut getan hat, diese Zeit. Was die Tagessätze sind mal auf ein anderes Niveau gekommen. Ich habe das Gefühl, dass viele Kollegen, Firmen anders und ordentlicher kalkulieren. Also Corona hatte nicht nur schlechte Seiten. Also es hat sich viel getan und ist so Tagessätze, wie sie jetzt im Moment, sage ich mal, normal sind, waren ja vor Corona undenkbar. Da hätte ja keiner drüber nachgedacht. Von daher ist, ich tue mich immer schwer, so Krisen nur negativ zu sehen. Ich glaube, da stecken immer sehr viele Chancen drin. Und ja, auch was es dann zum Beispiel an Digitalisierungshilfen gab. Also wenn man geguckt hat und das, was man nutzen konnte, genommen hat, konnte man die Firma ganz gut voranbringen. Mhm. Und vielleicht auch daraus lernen, dass man nicht alles finanziert. Also wir,
okay.
Na, das war ja auch immer so der Spruch, ah ja, komm, das muss dreimal im Monat raus und dann haben wir die Rate drin, machen wir mal die nächste Finanzierung. Ich fand das immer recht gefährlich und ich glaube, das hat manchen Leuten auch während Corona sehr zugesetzt, dieses leichtfertige Finanzieren.
Also ich fand das sehr interessant, was du sagst, dass im Endeffekt die Möglichkeiten sich verbessert haben, auch wirklich realistisch was zu verlangen. Weil das kann man, glaube ich, hier ruhig ein bisschen genauer erklären. Es hören ja vielleicht auch einfach Leute zu, die sich nicht im Veranstaltungsbereich unmittelbar selbst verkaufen. Ich sehe es ja weiterhin so, dass wir alle diese riesengroße Herausforderung haben, dass unsere Branche jahrzehntelang auf totaler Selbstausbeutung
absolut
funktioniert hat.
Absolut.
Also vieles von dem, wenn ich jetzt heute immer diese Sachen lese, Generation Z, und die wollen ja nicht am Wochenende arbeiten und die wollen ja in Urlaub und denen ist ja ihre Work-Life-Balance so wichtig und sowas. Das ist gut. Das ist gut, dass die das tun, weil letzten Endes, die haben ja auch ein Recht darauf. Und wir sind meines Erachtens, wenn ich sage wir, also so ein bisschen so die alten Hasen, die einfach früher noch nicht, sag ich mal, so sehr vielleicht jetzt auf Arbeitszeiten geachtet haben und all sowas, wir kommen da von genau der anderen Seite. Also, dass es völlig normal war zu sagen, ey, klar ist das irgendwie von Samstag auf Sonntag und irgendwann Sonntagmorgen wirst du den LKW wieder abstellen und dann gehst du halt dann nach Hause, nachdem du irgendwie Samstagmorgen beladen hast und schon unterwegs warst den ganzen Tag oder sowas. Und auch diese Sachen kann man, glaube ich, heute speziell Firmenkunden viel leichter auch erklären, dass man einfach sagt, nee, das dürfen wir nicht und das wollen wir auch nicht mehr. Das wird so nicht mehr passieren. Hier wird es einen Schichtwechsel geben. Hier werden Arbeitszeiten wirklich irgendwie auch eingehalten von dem, wie die Vorgaben sind, weil sonst kann ich das so nicht mehr vertreten. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung letzten Endes.
Absolut, weil es war früher auch, es gab einen Tagessatz. Und ob der Tag 10 Stunden, 14 Stunden war, es gab den Tagessatz. Man wurde letztendlich fürs Mehrarbeiten bestraft mit einem geringeren Stundenlohn. Und es war völlig normal. Es hat keiner auf Überstunden geachtet. Auch das ist so ein, ja, aus Corona heraus, wo das nicht mehr so läuft. Beziehungsweise davor fing es ja schon ein bisschen an. Und das ist zum Beispiel eine absolut positive Entwicklung, dass auch Kollegen sagen, nein, mache ich nicht mehr. Ne? Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund von einer Vier-Tage-Woche. Und ich glaube, das wird in der Branche auch sehr schwierig sein. Die Branche braucht Leute, die das nicht als reinen Beruf sehen und nach 8 Stunden den Hammer fallen lassen. Aber es muss weg von diesen überlangen Tagen, absolut. Das ist bei kleineren Kunden immer noch ein Thema, wenn ich dann so auf 11 Stunden komme oder na, wie ich da eine zweite Schicht oder noch meine Abbaucrew kalkuliere. Da muss man den Kunden auch mit sehr viel Sprechen hinführen, erklären. Ich merke da immer noch bei manchen Kunden sehr viel Widerstand auf die aktuellen Tagessätze. Verstehe aber auch da manchmal die Diskussion nicht, weil ein Maler kriegt das gleich oder schreibt mehr Geld auf und da zuckt keiner. So, und ich sag, mein Beispiel ist immer, der Maler absolut wichtig und ich will den Maler da jetzt auch nicht als schlechtes Beispiel nehmen, aber der Maler macht die Wand fertig. Wenn du die Wand nicht so toll hinkriegst, wenn irgendwas schief geht, dann sagt er, lieber Kunde, ich komme morgen oder ich komme über nächste Woche komme ich wieder und mache die Wand picobello. Das ist ja bei uns schlichtweg unmöglich. Bei uns gibt es keinen Morgen. Ne? Also wenn um 19 Uhr Einlass ist, ist der Einlass. Und wenn die Lampe nicht funktioniert oder nur eine Seite vom PA angeht, dann muss eine Lösung her. Also dieser ganze Zeitstress. Und deshalb, das muss man, glaube ich, immer wieder dem Kunden auch bewusst machen. Wir arbeiten unter Zeitdruck. Es ist anspruchsvoll, es ist über die letzten Jahre deutlich komplexer geworden, was Netzwerktechnik angeht. Und gerade auf den kleinen bis mittleren Veranstaltern, wo ich einfach Allrounder brauche, die das alles im Griff haben, wo ich nicht sage, ich habe einen Netzwerktechniker, ich habe einen Systemer, finde ich, sollte man das im Tagessatz auch entsprechend honorieren. Abends, Wochenend, Nachtarbeit, unter Zeitdruck. Plus dann noch im besten Fall der ordentliche Umgang mit dem Künstler und mit dem Kunden. Das ist ja auch so ein Thema. Also ich brauche viele Kompetenzen in einer Person. Ich kann ja noch so guten Techniker da vor mir haben. Wenn der dauernd meinen Kunden oder den Künstler anblafft, habe ich den Job das letzte Mal gemacht. Mhm. Ja, also ich denke auch, die Tendenz ist im Moment noch, dass die Tagessätze immer noch weiter steigen. Und ich glaube auch, man sollte nicht den Fehler machen, der in den letzten Jahren passiert ist. Man hat eigentlich nie die Inflation angepasst. Mhm. Na, und dadurch war der Sprung von vor auf nach Corona natürlich umso höher. Mhm. Alle haben auf einmal gerechnet und haben gesagt, ja, okay, jetzt Inflation, ja, die letzten Jahre, jetzt müssen wir dahin. So, natürlich ist jeder Kunde umgefallen. Mhm. Also ich glaube, man sollte jetzt auch wieder, und wenn es nur 2,5-3% im nächsten Jahr wieder hochgehen, dass man einfach sagt, so, und das auch aber immer erklären, mit viel sprechen, dass der Kunde nicht denkt, boah, jetzt drehen sie völlig ab und die Tagessätze springen ins Unermessliche. Nein, alles wird teurer. Wenn ich manchmal auch sehe, was die Gewerkschaften da immer fordern, warum macht die Branche das nicht?
Ja gut, da haben wir natürlich weiterhin die große Herausforderung. Ein klein bisschen mehr Kraft haben wir, glaube ich, jetzt nach Corona mit Forward und Forum Veranstaltungswirtschaften, was sich da alles so gegründet hat und dann doch ein bisschen zusammengefügt hat. Aber was wir halt weiterhin nicht haben, wir haben nicht wie die Autolobby wirklich diese ein, zwei Leute, die in jeder Talkshow sitzen und die immer irgendwie gebetsmühlenmäßig da ihre Forderungen runterrattern, sondern da ist auch wieder dieses gegenseitige Kannibalisieren. Die eine Vereinigung kommt eher aus dem Messebau, die andere Vereinigung kommt eher aus dem Event, dann gibt es das, dann gibt es das und sowas, und die sind sich leider ja dann doch weiterhin auch nicht einig genug, um wirklich dann schlagkräftig zu sein. Das ist leider weiterhin mein Eindruck.
Das stimmt, aber am Ende muss ich es dem Kunden erklären. Mhm. Ich muss dem Kunden ja den Mehrwert machen. Warum ruft der mich an? Warum ruft der irgendeine andere Firma an? Weil er mit denen besser klarkommt. So. Mhm. Und am Ende sehe ich uns auch immer als Versicherung, dass es läuft. Da sind wir wieder bei diesem, wir haben um 19 Uhr Einlass und um 20 Uhr Show. Mhm. Ich kann das irgendwie zusammenbasteln, ich kann das mit schlechtem Material machen. Auch das ist natürlich ein Thema. Das Material kann so gut gepflegt sein, wie es ist, wie es will. Wenn da gerade ein Netzteil stirbt am Mischpult, dann stirbt das Netzteil, dann habe ich ein Problem. Aber ich kann natürlich mit mehr Pflege, mit sauberen Aufbauten schon eine höhere Betriebssicherheit herstellen. Mit gutem Personal, was gut auf Fehler reagieren kann. So, und dieser Mehrwert muss dem Kunden bewusst sein und ja, er muss es bezahlen können, natürlich, aber er muss es wertschätzen. Und ich glaube, es muss noch nicht mal über diese Gewerkschaftsschiene gehen oder Lobbyarbeit. Weil am Ende, wir haben es hier auch noch mal durchgerechnet. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ein Lautsprecher kommt rein, der war auf dem Festival, der ist vielleicht irgendeinem Kollegen hingefallen. Aber der kommt jetzt rein, ich mache die Kiste nicht auf, sondern schiebe die Kiste wieder ins Regal rein. So, der geht nächstes Wochenende raus, der ist kaputt. So, dann kann ich mir wieder überlegen, was hätte mich das Testen gekostet im Lager und was kostet mich das jetzt, einen verärgerten Kunden zu haben, weil der Lautsprecher kaputt war, was vermeidbar gewesen wäre, und was kostet mich die Fahrt, wenn ich vielleicht gerade alles am Personal draußen habe. So, und ich, also weißt du, der etwas höhere Preis müsste sich von alleine erklären ohne dass da eine Lobby hintersteht und sagt, ja, jetzt muss das alles so und so kosten.
Ich glaube, das ist es ist ein langsamer Prozess, weil wir, glaube ich, auch einfach natürlich viel zu lange nicht das gefordert haben. Du hast es ja gerade perfekt gesagt, also Anpassungen an Inflationsraten waren nicht das Thema. Es gibt keine Tarife, die in wirklich für alle irgendwo relevant sind. Das heißt, dass unsere Partner, ob es eine Eventagentur ist, ob es ein Endkunde direkt ist, irgendwie, die sind es halt gewohnt, dass wir das so machen und dass wir nicht jammern und irgendwie das so durchziehen. Und ich glaube, die große Herausforderung für die Gesamtbranche ist auch, ich liebe ja diese Handwerksbeispiele, also wie du das jetzt gerade von dem Maler beschrieben hast. Mein Beispiel ist halt immer, wenn du ein Auto in die Werkstatt bringst, dann diskutierst du auch nicht mit denen, was das jetzt kostet, damit du irgendwie dann wieder fahren kannst oder sowas. Die sagen halt einfach, hallo hier, das ist, sind unsere Preise und die musst du bezahlen. Nur bei uns ist ja auch noch dieser riesengroße Vorteil, den die Veranstaltungsbranche hat, dass wir es halt dann doch immer irgendwie hingekriegt haben. Also es hat ja dann bisher auch immer funktioniert und das ist ja auch das Schöne, dass es dieses Alleinstellungsmerkmal auch, dass nicht wie ein Hochbau irgendwo später dann über Nachforderungen und Mehrkosten und Verzögerungen und was auch immer irgendwie gerechnet wird, sondern es ist klar, dann und dann gehen die Türen auf, dann und dann kommt das Publikum rein und die haben Tickets gekauft, da wird ja auch nicht nochmal nachverlangt oder sowas irgendwie. Und das beizubehalten und trotzdem letzten Endes irgendwie eine interessante Branche zu bleiben und zu werden für Menschen, die jetzt nachkommen und das alles anzupassen, das sind viele, viele große Herausforderungen, die da zusammenzubringen sind.
Ja, ich glaube, viele sehen das auch, oder andersrum, um früher in die Branche zu kommen, hast du dich ja an irgendwen drangehangen. Und hast von dem gelernt. Das ist ja mit diesem Ausbildungsberuf auch so ein bisschen weggegangen und du hast viel mehr Wissen im Internet verfügbar. Also um früher an Puls dran zu kommen, musstest du ja sonst was machen. Heute hast du einen Editor oder Lichtpult-Software, hast du alles online verfügbar. Mhm. Also wenn du einen Computer hast und Internet, kannst du schon mal sehr viel lernen. Mhm. So. Das überspringt natürlich auch gewisse Kompetenzen in der Branche. Sprich, früher habe ich als Hand angefangen oder habe erstmal reingeschnuppert und habe diese ganzen Strukturen, Prozesse kennengelernt. Mhm. Jetzt hast du teilweise auch Leute, die haben sich das drauf geschafft. MA, Lichtpulte können das erstmal grob bedienen, haben aber diese ganzen Zwischensteps übersprungen. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel manchmal schwierig. Also man muss dann wieder dieses Zwischenmenschliche da nochmal wieder reinbekommen. Und ich glaube, es läuft sehr viel mehr über Motivation bei den jüngeren Leuten. Also man muss mehr motivieren, man muss mehr mitnehmen. Und man kann, das erlebe ich bei Älteren so, ja, oder es wird ja immer so von den Älteren über die Jüngeren geschimpft. Es ist einfach anders, ne? Die sind anders drauf. Die sind aber auch nicht alle blöd oder faul. Mhm. Und die Blöden und Faulen gab es früher auch. Mhm. So. Aber ich glaube, man muss genauer auf die Kompetenzen von gewissen Leuten schauen, wie ticken die und wie kriege ich die gefördert. Für den einen ist eine Motivation Weihnachtsgeld. Und er kommt freudestrahlend hier rein und sagt Danke. Der andere merkt das gefühlt gar nicht auf dem Konto, freut sich aber, wenn die Firma Pult XY anschafft und er auf eine Schulung kommt. Mhm. Ja, also ich glaube, da muss man, und das ist ja weit entfernt von diesem Obstkorb-Thema und irgendein Kicker oder sowas. Das finde ich halt auch immer, ich glaube, man muss eine gute Atmosphäre schaffen, aber nicht diese platten Benefits, die es da gibt. Also ich glaube, man muss individueller gucken. So. Und man muss schauen, dass die Leute Lust haben zu lernen, dass sie weiterkommen, dass sie sicher sind und die auch wieder dahin bringen, dass die Lust auf den Kunden haben, dass die vielleicht auch mal ein dickes Fell haben, wenn der Künstler da wieder rumflippt und Wissen das zu nehmen. Ne? Und auch diese ganze Fachkräftediskussion. Ich glaube, die Firmen haben da auch teilweise oder hätten besser ausbilden können. An manchen Stellen. Viele haben das super gemacht, absolut. Aber manchmal denke ich mir so, okay, wir stehen jetzt hier, wir beschweren uns, es sind viele Leute abgewandert, es sind viele Leute nicht so fit, dann müssen wir die fit machen. Dann muss man die wieder fit machen und dann kommt man auch wieder auf das Level. Und dann wieder der Bogen zum Tagessatz, dann kann man dem Kunden auch sagen, so, guck mal hier, der ist zwar jung, ja, aber der kann das Pult bedienen, der sagt dir anständig guten Tag, der fährt nicht aus der Haut, wenn mal irgendwie noch schnell was ausfällt. Der kriegt das für dich hin bis zum Showstart. Bitte, lieber Kunde, das geht nicht für 250 Euro.
Ja.
Und da dann auch wieder, sage ich, die Gewerkschaft, Lobby, okay. Aber das ist ja auch immer mit Zwang, das ist ja mit Zähneknirschen so. Und einfach zu sagen, okay, nee, die sind gut, die Firma ist gut. Und so läuft es hier. Manche anderen Firmen machen es ja auch so. Gut ausgebildete Leute, gute Stimmung. Und dann, glaube ich, lassen sich diese Tagessätze auch halten und an die Inflation anpassen.
Ich glaube ja auch tatsächlich, dass unsere Branche schon auch ein Thema hat mit zum Beispiel sowas wie Scheinselbstständigkeit, was ja auch in anderen Branchen groß eingeschlagen hat, seit das mehr verfolgt wird und geahndet wird. Nur das ist auch leider, glaube ich, was, wo die Politik noch nicht entsprechend realisiert hat, wie wichtig es eigentlich ist, auch einfach Freelancer zu haben, weil ich sehe das immer so, wenn man diese flexiblen Bindeglieder nicht mehr hätte. Und das sind ja nicht nur die Techniker, das sind die Designer genauso, das sind Leute, die eben auf Konzeptebene arbeiten, das sind projektleitende Menschen und wie auch immer und sowas. Also im Endeffekt alles, was wir an Veranstaltungen umsetzen, würde meines Erachtens überhaupt nicht funktionieren, wenn es nicht Leute gäbe, die sich entschieden haben, wirklich aus einer Selbstständigkeit heraus das zu machen. Und die sind aber ja auch wirklich in einer gefährlichen Situation teilweise. Und die Auftraggebenden sind ja auch in einer gefährlichen Situation, weil nicht klar ist irgendwie sowas, okay, kommt jetzt irgendwie ein Feststellungsverfahren und Leute, die ich vielleicht irgendwie anders eingeschätzt habe, werden dann irgendwie wiederum da abgestraft. Was ist das für in deinem Umfeld? Du hast jetzt ja nicht 300 Festangestellte, die du irgendwie da disponierst, sondern du musst ja auch immer schauen, wie kannst du deinen Pool da gesund halten und am Funktionieren halten.
Genau, also ich glaube auch, dass die Branche zwingend Freelancer braucht, weil du hast Stoßzeiten, alle Firmen haben unterschiedliche Auslastungen zu unterschiedlichen Zeiten. Es gab ja eine Zeit, wo das extrem war, dass man so quasi gar nicht mehr mit Freelancern arbeiten sollte, dürfte. Da gab es ja schon Konzepte, dass sich Firmen zusammentun und dann quasi mit einer Arbeitnehmerüberlassung sich das Personal hin und her schieben. Heißes Thema nach wie vor. Auch da wieder so eine Sache. Ich glaube, dass viele Freelancer auch ihre Tagessätze nicht sauber kalkulieren. Ja, es werden halt immer so marktübliche Preise genommen oder dann auch vielleicht mal was drunter. Vielleicht wäre es auch ein Weg zu sagen, okay, ein Solo-Selbstständiger wird oder muss Sozialabgaben zahlen, um diese Jagd zu beenden, ne, um dieses Thema. Oder man muss ich weiß, das wollen viele nicht hören, weil das natürlich teuer ist, ne? Aber am Ende, braucht es die auf jeden Fall. Man müsste halt gucken, wie man das rechtssicher hinbekommt. Ob man dann die Abgabe zahlen muss, einfach für den Freelancer, weiß ich nicht. Also schwieriges Thema. Ich glaube, ohne geht es nicht, selbst bei den größeren Firmen. dass du eine saubere Auslastung bekommst, wird sich, glaube ich, zeigen. Was ich halt spannend finde, es sind ja jetzt doch sehr viele in die Festanstellung gegangen. Mhm. Ob das so bleibt, ob da viele wieder Freiberufler werden. Ich glaube, einigen tut die Festanstellung auch einfach gut. Mhm. Die sind halt da so reingerutscht, weil da auch so gang und gäbe war, alles klar, ich will nicht in der Firma bleiben, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich mache mich selbstständig. Aber ich sehe, dass sich da auch viele wohlfühlen mit der Sicherheit und dass das auch gut funktioniert. Dass es aber wiederum auch den Firmen gut tut, diese Ressourcen in-house zu haben. Mhm. Ja, also tue ich mich schwer mit einer Prognose, wie man das, oder mit einer Meinung, wie man das am besten machen sollte, sodass die Kosten beim Kunden beziehungsweise für die Firmen selber im Einkauf der Freelancer nicht explodieren. Aber man braucht sie.
Also wenn es um Sozialversicherungsabgaben geht, es sind ja nicht nur die Selbstständigen ein Thema. Es ist ja zum Glück in letzter Zeit oft auch über dieses Beispiel Österreich gesprochen worden, wo ja zum Beispiel auch der Rentenanspruch für alle wesentlich höher ist als in Deutschland. Das hat aber auch damit zu tun, dass da zum Beispiel auch Beamte halt in die öffentlichen Kassen einzahlen müssen und auch Selbstständige. Und darüber generierst du halt einfach andere Einnahmen und hast wieder andere Verteilmöglichkeiten. Und ich glaube letzten Endes, also ich kann es nur für mich selber jetzt beantworten, wenn mir jemand sagen würde, ich müsste mich in die gesetzliche Rentenversicherung einbringen, okay, habe ich erstmal kein Problem damit, wenn es mir entsprechend erklärt wird und auch entsprechend halt funktioniert letzten Endes dann. Es könnte halt nur nicht sein, finde ich, dass dann die Selbstständigen das machen müssen, aber halt Beamte zum Beispiel weiterhin da nicht mit drin sind und dann würde es einfach schwierig sein.
Ja, zum einen wäre dieses Thema Scheinselbstständigkeit, also es betrifft ja viele, viele Themen, auch diese weisungsgebundenen Tätigkeiten und sowas, eine Scheinselbstständigkeit, das wäre weg. Es würde, glaube ich, auch manche Kollegen schützen, die eben nichts für die Rente machen oder gemacht haben, weil davon gibt es ja definitiv genug. Deshalb meine ich, also dieses Selbstständigsein bringt ja, im ersten Moment hört sich das immer alles toll und einfach an und einfach so ein zweiter Arbeitsweg, aber alle, die das ein paar Jahre machen und da kenne ich halt auch viele, die dann mit der Steuer Stress hatten, weil sie sich nicht gekümmert haben. Also es ist schaffbar, aber es ist nicht so einfach, wie es immer scheint. Weil der Gewerbeschein ist schnell gemacht. So, ja, ja. Das Konto ist voll, dann fängt es an mit Umsatzsteuer. Viele gehen nicht zur Beratung oder holen sich direkt einen Steuerberater, dass sie da anständig versorgt sind. Und ja, eine Pflicht zur Rentenabgabe würde zum einen natürlich den Rententopf erfüllen. Es müsste aber dann, wie du sagst, auch so sein, dass es hinten raus sich lohnt. Also es darf da nicht sein, dass der Selbstständige sich deutlich schlechter steht, wenn er einzahlen muss. Mhm. Und dann, als wenn er es einfach privat machen würde, wie es jetzt ist. Ja. Und es würde viele junge Kollegen, die, glaube ich, auch mit dem Kopf ganz woanders sind. Und also was machst du mit Anfang 20? Da kümmerst du dich jetzt nicht unbedingt um Rente. Da bist du froh, wenn du auf irgendwelchen schönen Produktionen rumhängen kannst und hast im besten Fall Lust auf deinen Job. Mhm. So, und das würde, glaube ich, auch nochmal viele Leute schützen. Ja. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt hingeraten sind, weil letzten Endes bohren wir gerade ein unglaublich dickes Brett. Ich habe das natürlich absolut mit vorangetrieben und ich würde jetzt einen Hard Cut machen wollen. Und ich habe hier eine lustige Zahl mir aufgeschrieben. Wenn LinkedIn recht hat, dann bist du jetzt seit 16 Jahren und 10 Monaten mit AL Media am Start. Und ich würde gerne hier aus unseren berufspolitischen Gesprächen raus in deine Realität und würde mich total freuen, wenn du einfach mal uns einen Überblick gibst. Was ist denn AL Media? Was hat dich dazu gebracht, damals zu sagen, du gründest jetzt deine eigene Firma? Und was macht diese Firma aus?
Ja, also so. Angefangen hat es tatsächlich ganz klassisch mit Schultechnik. Mich hat das immer gereizt. Ich war auf dem Gymnasium, wo es achtmal im Jahr Kulturveranstaltungen gab von hier, den lokalen Kabarettisten, Bands. Das war eine, damals war die Kapazität noch was höher, dann kam der neue Bestuhlungsplan, also es wurden da mal so 700 reingequetscht, jetzt sind wir bei 500. Ja. Also ich sag mal so, nicht die allerkleinste Schulaula. Und wir haben immer viel Schulmusicals gemacht, mit relativ hohen Budgets, also damals dann schon, weiß ich nicht, so 10, 15 Funkstrecken, was ja für ein Schulmusical schon ganz schön war. Ja, und dann ist das so gewachsen, dann hat man Leute aus der Branche kennengelernt, ist mal mit Künstlern rumgefahren. Dann fing es langsam an, dass auch da diese Veranstaltungsreihe immer beliebter und größer wurde, öfter ausverkauft. Dann reichte natürlich die Schultechnik irgendwann nicht mehr. Und dann hieß es ja, okay, leihen wir uns das. Und dann habe ich gedacht, ja, nee, leihen, eigentlich hast du ja auch Spaß an dem Material und so, kaufst du dir mal ein bisschen was. Das waren so die Anfänge, auch aus dem Verleih tatsächlich. Auch da fing es dann an mit Empfehlungen.
Aber da warst du kein Schüler mehr, oder? An dem Punkt.
Da war ich noch Schüler.
Da warst du noch Schüler?
Da war ich noch Schüler. Also das fing dann an mit, okay, dann das Nahfeld mal und genau, also es war noch zu Schulzeiten, die Musicals, und habe dann 2004 Abi gemacht und habe das dann weiter betreut, betreuen wir bis heute tatsächlich. Schön. Auch da hat sich viel getan über die Jahre, die Struktur vom Verein und so, sind da auch immer dran geblieben, war auch nicht immer einfach. Genau, und dann ging es so weiter, dann sagte ein Kollege, ja, hier kannst du mal da und da mitkommen, Tommy Engel, das ist, ne, wer den nicht kennt, das der alte Frontmann von den Blackfurs. Genau, dann ging es da irgendwie an FOH und dann ging es irgendwie immer so weiter. Es war so, dann ging es mal zur Stunksitzung, fragte ein Kollege, kannst du mal mitkommen? Und irgendwie haben sich dann auch immer Materialbedarfe ergeben auf den Baustellen, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann hole ich mir das, und dann ist das über die Jahre so Stück für Stück tatsächlich gewachsen. Und tatsächlich über Empfehlung. Also wir haben nie Flyer gedruckt oder irgendwelche Werbeanzeigen geschaltet. Und ja, es waren viele, viele kleine Schritte. Und mittlerweile, sage ich mal, ist es auf eine ganz angenehme Größe gewachsen. Tatsächlich komme ich eher aus der Tonecke. Mittlerweile hat das Licht so ein bisschen überhand genommen. Also wir haben immer geguckt, wo gehen Türen auf, wo kann man schöne Jobs machen, wo kann man natürlich Geld verdienen, und machen mittlerweile das komplette Licht für die Stunksitzung. Lit Cologne ist ein Kunde, Lit Ruhr, also auch immer spannende Sachen. Und dann, wir haben uns kennengelernt ja über dürfen wir sagen, ne?
Die Volksbühne, klar. Genau.
Volksbühne, Himmel und Kölle. Also, nicht immer die Arena-Sachen, aber spannende und schöne Projekte. Genau. Und ich glaube, das sind auch letztendlich unsere Hauptjobs. Nicht der klassische Rock'n'Roll, sondern beratungsintensiv klingt nicht gut. ich sag's mal, wo man schöne Sachen erarbeiten kann, wo man, und da sagst du am Anfang auch, ja, man kriegt eine Ausschreibung, auch da, wenn wir eine Ausschreibung kriegen, gucke ich da auch immer drauf und frage dann vorsichtig, macht das so Sinn? Also nicht die Kompetenz der Ausschreibung hinterfragen, aber manchmal haben zwei ja zusammen eine bessere Idee als der eine alleine und dann einfach zu gucken, okay, wie kriegt man das Beste raus? Und das versuche ich immer, dass das uns ausmacht. Eben nicht ein Verleih, was ne, gepflegtes Material oder Material verleihen können viele, sondern einfach immer zu gucken, wie packe ich das bestmöglich für den Kunden ein.
Damals, als diese Schulgeschichte ja der Startschuss war, warst du schon immer auf der Seite der Bühne, sprich eher am Pult, oder hast du selber auch auf der Bühne gestanden, anfangs mal?
Gar nicht.
Gar nicht.
Hat mich auch nie gereizt, tatsächlich. Auch damals auf Partys irgendwie da ein bisschen aufgelegt und so. Also auf der Bühne hat mich überhaupt nicht gereizt. Ich kann das nachvollziehen. Also ich supporte das gerne, aber ich habe jetzt auch, und das ist, glaube ich, manchmal auch gut, nicht dieses Bedürfnis, da auch zu stehen. Weil das erlebe ich manchmal auch bei Technikern, die dann auch immer so ein bisschen dastehen, ja, so nach dem Motto, könnte ich auch oder würde ich auch gerne. Das habe ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich schätze die Kunst und die Leistung und auch die Performance unter Stress, weil das ist, oder zum Beispiel auch Text lernen, das Gedichte auswendig lernen oder sonst was, da konntest du mich mit jagen. Also nach wie vor noch. irgendwas auswendig lernen, das ist für mich nahezu unschaffbar. Deshalb, das wäre auch überhaupt nichts für mich, mich da hinzustellen und sowohl zu singen als auch irgendwas auswendig aufzusagen, keine Chance. Würde man keinem Gast einen Gefallen tun mit.
Ich sammle ja auch immer noch so für meine Statistik, wer aus unserer Branche, wenn überhaupt, dann welches Instrument mal gespielt hat. Und es sind ja ganz, ganz viele Bassisten und Schlagzeuger dabei, weil das sind ja auch diejenigen, die schon ganz früh sich entschieden haben, sich eher um die Basis von etwas zu kümmern. Und es ist ganz, ganz selten, dass man wirklich jemanden hat, der irgendwo Saxophonist oder selbst Gitarristen sind weniger. Ist so mein Eindruck bisher, aber das ist jetzt nicht wissenschaftlich hinterlegt. Bass und Schlagzeug ist ganz, ganz gängig letzten Endes.
Ja, also ich habe tatsächlich mal probiert, die Aufnahmeprüfung in Düsseldorf für einen Toninch zu machen. Sprich, ich spiele ein bisschen Klavier. Und ja, Akkordeon so ein bisschen selber beigebracht. Es ist aber, glaube ich, besser, wenn die Tür einfach zu ist. Also es ist tatsächlich mehr für mich, als dass ich das irgendwem auf einer Bühne oder im sonstigen Rahmen antun wollte. Ich glaube, wenn du ein Instrument spielst, ist es natürlich gerade bei Band und wenn du am Pult bist, hast du noch mal ein besseres Verständnis, gerade so Monitormix und so, was braucht der Künstler, bist da vielleicht ein bisschen schneller, aber ja, nee, ich bin, sag ich mal, da talentfrei.
Ich versuche immer so Punkte herauszugreifen, wenn es um Begriffe gibt, die uns klar sind, aber vielleicht nicht allen, die hier mithören, der Monitormix, weil das ist nämlich auch was ich total faszinierend finde, dass es ja meistens, also es gibt ja die Perspektive des Musikers auf der Bühne und es gibt die Perspektive der Gäste. Und es ist ja für die Musiker lebenswichtig, sich sehr gut zu hören. Magst du dazu noch mal was aus der fachlichen Richtung sagen, was da so die Herausforderungen sind?
Ja, genau. Also es gibt ja in der Regel dann einen, der macht den Saalsound und der andere kümmert sich so komplett um die Musiker. Sprich, jeder Musiker hat dann noch mal einen Lautsprecher oder der Trend geht ja dahin, quasi ein In-Ear, sprich Kopfhörer über einen Funkempfänger zu haben. Ja, ich sag mal so, man kann da sehr viel Wohlbefinden mitschaffen oder eben auch die Band mit auseinandernehmen. Ne? dazu gibt es dann noch so, oder fangen wir auf der Bühne an, wenn der Musiker nicht mehr hört, was er spielt oder für sich alleine spielt, also anderer Musiker braucht ja zur Orientierung dann vielleicht mal das Schlagzeug als für den Rhythmus. Wenn das nicht gut hörbar ist, hat man draußen als Tonmann auch ein schlechtes Leben tatsächlich, weil rhythmisch läuft dann ganz schnell alles auseinander. Und das kriegt man auch nicht mehr eingefangen. Also der Monitor-Mix in dem Sinne ist sehr, sehr wichtig, um die Band auch zusammenzuhalten. So, dann kommt da auch wieder dieser Beratungs- und dieser zwischenmenschliche Aspekt hinzu. Ich habe vielleicht auch oft Musiker, die nicht wissen, wie sie damit umgehen oder was sie brauchen. Das heißt, mittlerweile gibt es ja iPad-Lösungen, sprich eine Fernsteuerung für das Mischpult. Früher ist man ja dann immer hin und her gelaufen oder hatte halt einen Monitor neben dem Mischpult, wo man quasi den Weg, also das Signal für den jeweiligen Musiker abhören konnte. Aber oft ist es ja auch so, wenn ich dann wirklich an der Stelle stehe, wo der Musiker steht, ist es nochmal irgendwie anders. Das heißt, da auch ist wieder so eine Art Beratung gut und so eine Kenntnis, okay, was braucht der, also wie spielt der? Kommt der dauernd aus dem Takt? Kann er sich nicht fangen, weil er gerade nervös, weil er unsicher ist? Und da ist so ein iPad dann auch eine super Möglichkeit. Ich kann mich neben den stellen, ich kann genau das hören, was er hört. Und ich kann ihm das mal anmachen, was ich meine, wo er hinkommt. Und oft sieht man dann, gerade bei so semi-professionellen Leuten, hat man ja auch Stadtfeste oder sowas, und das soll ja auch schön sein, die sollen sich ja auch wohlfühlen, sieht man ja meistens schon im Gesicht so, passt das nicht. Ja. Und das andere Thema ist auch, wenn man dann so nervöse Leute hat, die bestellen sich immer lauter und lauter. Lauter heißt aber dann vielleicht auch, ich höre das nicht richtig, also ich höre das vom Klang, vom Tonal nicht richtig. So, dann bestellen die immer lauter, lauter, lauter. Dann ist der daneben, kriegt's ab. Na, dann habe ich irgendwann gerade in kleinen Sälen, habe ich es wieder im Saal laut, weil natürlich irgendwann ist es auf der Bühne so laut, dass ich das draußen gar nicht mehr eingefangen bekomme. Ja, also auch wieder sehr viel Zwischenmenschliches gefragt und nicht so der reine Techniker, der da stumpf irgendwas anmacht oder sagt, ja, der Musiker hat sich das gewünscht und das vielleicht auch nicht hinterfragt, sondern einfach anmacht und immer lauter und lauter und es wird aber nicht schöner.
Kennst du Matt Professor? Sagt dir der was?
Nein.
Das ist, ich weiß jetzt nicht die totalen Details über ihn, aber ich war mal auf einem Konzert, wo Yellow Man auf der Bühne war. Das ist ein Reggae-Künstler mit einer großen Band. Viele Bläser, Percussion, mehrere Gitarristen. Und Matt Professor war am Audiopult. Und die machen halt Dub-Reggae. Und das Abgefahrene ist wirklich, wenn du das in der Ausprägung dann live erlebst, dann ist das praktisch so, dass die Band spielt durch auf der Bühne und Matt Professor gibt aber vor, was das Publikum hört. Und das ist super, super geil. Also du siehst die Leute, du siehst die Bläser, wie sie irgendwie ihren Kram machen, irgendwie sowas, aber du hörst sie gerade einfach nicht. Weil das halt nicht das ist, was Matt Professor jetzt gerade irgendwie dir zur Verfügung stellen will. Und das war, wie du vielleicht merkst, ein unglaublich beeindruckendes Konzert damals, weil ich stand auch hinterm FOH und ich konnte praktisch wunderbar sehen, wie er wirklich als Künstler dieses Pult genutzt hat. Also das bedeutet natürlich auch, wenn du das mit einer normalen Band machen würdest, die würden dich wahrscheinlich aus dem Saal werfen.
Ja, könnten Leute sauer sein, wenn sie nicht laut genug sind, ja.
Genau, genau. Aber wenn du das halt gewohnt bist, wenn du ja praktisch weißt, dass das Teil dessen ist, was da praktisch nach draußen dann auch wirklich als Kunst rausgeht, dann ist das wiederum total faszinierend. Irgendwie Percussionisten, die halt Wahnsinn Sachen machen und auf einmal sind sie voll gefeatured irgendwie und mit Delays drauf und was auch immer und sowas. Und das ist sehr irre. Das kann man wahrscheinlich auch schlecht festhalten irgendwie auf Film. Das muss man erleben dann im Saal und dann ist das echt eine ganz tolle eigenständige Kunstform.
Ja, das Mischpult ist schon irgendwo so das ein weiteres Instrument. Letztendlich ist es ja so, alle Musiker oder Sänger legen ja alles in deine Hand, wenn du an einem Tonpult stehst. So, du kannst das komplett zerstören oder du kannst es featuren. Und du kannst es genau, wie der Kollege es macht, jetzt das ist natürlich sehr, sehr radikal, aber ein Solo schieben, gewisse Parts, gut, du kannst jetzt nach Partitur arbeiten oder so, jetzt bei den normalen Bands ja jetzt nicht unbedingt, aber du kannst vieles freistellen, hervorheben. So, das kannst du eben machen oder du kannst es lassen. Du machst es einfach irgendwie an und sagst, ja, ist okay. Aber man kann da auch ähnlich wie auf einem Instrument natürlich arbeiten oder das Mischpult so sehen und sagen, okay, ich habe halt dauernd die Finger auf dem Fader und ich mache dieses Instrument an der Stelle auch vielleicht nur mal 2-3 Sekunden kurz lauter, weil auch bei Bläsern hast du das ja oft. Eigentlich gibt es ja auch so die leisen, die lauten Passagen. Aber das kann der Musiker oft ja gar nicht von der Bühne oder anders. Wenn er normal im Raum klassisch spielt, dann spielt er ein Crescendo lauter, leiser werdend, kann das direkt kontrollieren. Über die Anlage verhält sich das ja ganz anders. Über eine Mischpult, das durchläuft ja ganz viele Bearbeitungsschritte. So, das heißt, am Ende kann es ja dann auch ein Stilmittel sein, gewisse Effekte anzuwenden, mal lauter und leiser zu machen, das wieder zurückzunehmen, Platz für eine Stimme zu machen. Also es sind sehr viele Bearbeitungs- und künstlerische Möglichkeiten gegeben, auf jeden Fall.
Ich bin mir auch total sicher, dass letzten Endes eine erfolgreiche, große Produktion, eigentlich jede erfolgreiche Bühnenproduktion besteht genau aus diesem sehr kreativen, sehr feinmaschigen Zusammenspiel aller Parteien. Weil der Nächste, der jetzt da rein müsste in diese Erzählung, ist derjenige, der halt am Lichtpult ist. Es sind alles, was an Videoinhalten da gezeigt wird, alles, was an Bewegungen auf der Bühne stattfindet und sowas. Das muss ja alles in diese Gesamtinszenierung wirklich auch so einfließen, dass es die Leute, die letzten Endes performen, perfekt unterstützt und perfekt abholt. Und erst dann, glaube ich, kann auch wirklich das passieren, was wir alle dann so lieben, dass dann halt wirklich so eine Gesamtinszenierung auch einfach einen so richtig mitreißt.
Absolut. Und es muss ein Miteinander auch mit den Gewerken sein. Also jetzt Beispiel, du drückst einen Zuspieler. Also du hast einen Black und da kommt ein Einspieler rein. Mit einer Anfangsmusik oder so. Das ist ja eine absolute Timing-Sache auch zwischen Licht und Ton. Also ich merke das auch manchmal, wenn du einen normalen Showbetrieb hast und ich bin am Tonpult, der Kollege ist am Lichtpult, das ist wechseln. Das ist dann auch wieder fast wie bei einer Band irgendwie und verschiedenen Musikern. Es ist ein anderes Zusammenspiel. Und auch da, du hast einen Gag auf der Bühne und danach kommt ein Einspieler. Das ist ja manchmal, das ist eine Gefühlssache. Das ist eine halbe Sekunde oder weniger. Lässt du den Applaus noch stehen? Wann drückst du es rein? Und das dann, genau, erweitert mit Zusammenspiel mit Licht. Und das ist ja auch immer sowas, was man dann manchmal sagt, ja, passt schon, passt schon. Mhm. Ich glaube, dass der normale Gast sowohl, was den Klang als auch das Licht angeht, deutlich mehr wahrnimmt, als er beschreiben kann oder wo er Gründe für nennen kann. Also der sagt zwar, ich habe alles verstanden, Das kann sein, dass wir dann quasi sagen, boah, das hat mich den ganzen Abend angebrüllt und so der Kunde hat es verstanden. So. Oder geht der da nachher auch raus und sagt, ich habe alles verstanden und ich bin total entspannt. Also war der Sound den ganzen Abend aggressiv und er hat was verstanden? Oder hat er gut entspannt hören können und geht mit einem schönen Gefühl aus dem Abend raus? Deshalb denke ich auch immer, das ist ja manchmal so unter Kollegen, ja, das merken nur wir. Ich glaube, die Gäste merken mehr, als man das manchmal so denkt.
Und es kommen ja immer wieder ganz neue Herausforderungen. Ich habe kürzlich einen großen Chor betreut. Da war ich für die Proben und für den Abend da. Und dieser Chor hatte eine akustische Orgel dabei. Also eine gebläsebetriebene akustische Orgel. Und das war im großen Raum und das war nicht vorgesehen, den Chor abzunehmen, weil diese 60 Leute diesen Raum wunderbar gefüllt haben. Aber es kam dann natürlich das Thema auf, die Orgel, die säuft einfach ab. Jetzt ist aber so eine akustische Orgel überhaupt nicht dynamisch. Das heißt, jeden Ton, den man da spielt, der ist immer gleich laut. Was dann allerdings wieder dazu geführt hat, es war da im Endeffekt für die Betreuung, war ein Techniker da, der hat Licht und Ton gemacht irgendwie, Chorkonzert. Und jetzt müsstest du aber aktiv im Endeffekt immer diese Orgel pegeln, damit du praktisch sagst, der Chor ist gerade ganz, ganz leise. Ich nehme die Orgel ein bisschen zurück. Der Chor gibt so richtig alles. Die Orgel kommt nicht hinterher. Also da kam man auch wieder an den Punkt, wo eigentlich es notwendig gewesen wäre, da wirklich auch aktiv mit reinzugehen. Hat sich dann allerdings bei den Proben ganz schnell gezeigt, dass jegliche Art von Verstärkung für diesen Chor, was halt so ein ganz klassischer alter Chor war, irgendwie Teufelszeug war. Und dann gab es so eine Zwischenlösung, sage ich mal, die für beide Seiten dann okay war. Die Leute haben gut gehört und der Chor konnte gut arbeiten. Aber das ist auch, da ist mir auch nochmal klar geworden, viele Herausforderungen muss man erstmal wirklich vor sich haben, um zu sehen, okay, da kommen noch ganz neue Themen auf teilweise.
Ja, und manche sperren sich ja auch gegen Mikrofonie und sagen, ja, ich habe eine laute Stimme. Also vielleicht war das beim Chor dann auch so nach dem Motto, ja, wir brauchen das nicht, wir sind laut genug. Auch da wieder die Leute einzufangen und denen das klar zu machen, dass man sich da keinen Gefallen tut und auch nicht wieder, um als Dienstleister Mikrofone und eine teure Beschallung zu verkaufen, sondern einfach zu sagen, hey, ne, das beste Beispiel ist auch immer, du hast nur Konferenz, einen kleinen Konferenzraum. Und dann sind wir wieder bei diesem entspannt und ich kann es nicht fassen. Man hat ja einfach ganz klare akustische Effekte. Wenn ich meinen Kopf wegdrehe, wird das Signal leiser, dumpfer. So. Und was macht einer, der vorne spricht? Der dreht seinen Kopf mindestens mal um 45 Grad in irgendeine Richtung. So. Und durch diese ganzen, im Fernsehen ist alles total gerade gezogen, akustisch auf Netflix und so. Das heißt, die Leute sind auch einen gewissen Hörstandard gewohnt. Und dann sage ich immer, selbst wenn man es nur als Stütze macht und so, na, würde ich es auch beim Chor immer sehen. Auslassen kann man es immer noch, wenn es draußen passt. Aber auch da muss das Vertrauen geschaffen werden, dass der Dienstleister oder der Techniker das draußen im Sinne des Künstlers macht, nicht verhunzt. Vielleicht auch einmal sagt, kommt mal einer nach vorne und hört sich das an. Und auch mal das ausmacht und sagt, guck mal, das passiert jetzt. Wenn ihr jetzt hier leise singt und die Orgel legt los, dann seid ihr einfach aus. Also es ist, wir wollen euch featuren und nicht, wir wollen hier sinnlos Mikrofone aufstellen. Und dann ist es ja so, manche haben ja auch schlechte Erlebnisse gehabt mit Technik. Also auch da muss man ja dann wieder ansetzen und Vertrauen schaffen und sagen so, ja, ich weiß. Und manchmal ist es, glaube ich, auch sehr bitter für Künstler, mit was für Umständen die arbeiten müssen. Aber die Leute abzuholen und zu sagen, so, guck mal, und jetzt hör dir das bitte an. Und so könnte es sein. Gefällt dir das?
Du hast vorhin von der Schule erzählt, wo ihr 8 Veranstaltungen im Jahr gemacht habt oder wo auch immer noch viele Veranstaltungen laufen. Das ist ja auch nicht gang und gäbe. Es gibt ja im Schulbereich nicht so viel Veranstaltungen überhaupt. Und ich finde, das merkt man halt auch immer wieder, wenn dann später Leute irgendwann in so eine Position kommen, von ihrem Arbeitgeber aus auf irgendeine Bühne geschickt werden oder sowas. Die wissen dann nicht, wie man ein Mikrofon hält. Die wissen nicht, wie man selber drauf achtet, irgendwie sowas. Sehen mich die Leute jetzt? Wie interagiere ich mit den Leuten? Wie nutze ich vielleicht auch mal die gesamte Bühne, die mir zur Verfügung gestellt wurde oder so? Und das finde ich auch immer total schade. Manchmal hast du die Möglichkeit, da selber drauf einzuwirken. Du hast Proben, die lang genug sind, wo du irgendwie auch mal sagen kannst, so, jetzt gehen wir das mal so grundsätzlich an. Aber oft sind Leute auch so auf die Bühne geworfen und dann merkst du so, wie du gerade sagst, also so dieses Links- und Rechtsdrehen und dann halt irgendwie das Mikro voll verlieren zum Beispiel, ist ja was man ständig erlebt, leider.
Ja, manche sind sehr gestresst, sind das nicht gewohnt, ja. Also das beste Beispiel ist da, glaube ich, oder ein gutes Beispiel, ist so die Lit Cologne. Das ist ein Literaturfestival hier in Köln. Da gibt es auch eine Lit Kit und da gibt es sehr viele neue Autoren. Das sind Leute, die haben super Bücher geschrieben und werden dann irgendwann vom Verlag rausgeschickt und sagen, so, jetzt macht er mal ein paar Lesungen. Ja, also die haben da dann ein Riesenstresslevel, wünschen sich, weiß ich nicht, einen Handsender, wo man dann vielleicht auch mal sagen muss, pass auf, nimm doch bitte das Headset, ja, auch wenn das jetzt vielleicht was ungewohnt ist oder was drückt, aber nimm's. So, das Headset, da gibt's kein falsch bedienen oder sonst was, das wird angesetzt, dann ist es auf dem Kopf. Auch da wieder die Lösung für den Künstler, für den Autor zu schaffen, so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und die Technik auch nicht immer zum Problem oder zum Problem zu machen, beziehungsweise dass irgendwer sich massiv umstellen muss, um mit dieser Technik klarzukommen. Also das sehe ich auch oft. Viele brauchen Support und den muss man denen auch einfach geben, weil sie andere Kompetenzen haben. Ein Autor ist vielleicht auch froh, wenn er einen Rechner bedienen kann, kann aber super schreiben. So, und das finde ich, muss man wertschätzen und das muss man auch akzeptieren, dass der selbstverständliche Dinge, die in der Technikerwelt klar sind, eben nicht kann oder sich da massiv schwer tut. Genauso wie wenn ich den Text auswendig lernen müsste, würde ich mich genauso schwer tun. Dann sagt irgendein, also da habe ich mich mit einem Künstler drüber unterhalten und dann sagt er so, ja, ich lese mir das dreimal durch, dann kann ich das. Sag ich, ja, das ist für mich unvorstellbar. Für den ist aber unvorstellbar, das Pult zu bedienen. Es wird mittlerweile ja so ein bisschen drauf geschult in manchen Firmen, dass die, dass auch so Vorstände das Mikrofon anständig halten können und das machen. Das hilft natürlich einem Techniker immer ungemein, auch einfach eine gute Sprachverständlichkeit und einen guten Ton rauszuholen, als wenn das Mikrofon immer zum Bauchnabel wandert und man quasi gar nichts mehr einfängt. Aber auch da muss man sagen, ein Vorstand hat andere Sachen im Kopf und andere Themen. Und auch da ist es wieder Techniker- und Dienstleisteraufgabe, meiner Meinung nach, die Leute abzuholen, die vielleicht auch nochmal nett drauf hinzuweisen. Auch das ist ja so eine Gratwanderung. Trete ich dem da gerade komplett auf den Schlips, weil ich ihm sage, wie er das Mikrofon halten muss. Also hab das erlebt, Tobi Schlegel, Radiomoderator, da kam ein Techniker und sagte, ja, du musst das Mikrofon so und so halten. Also auch da, viel Fingerspitzengefühl den Leuten gegenüber, wie man die anpackt. Also Menschenkenntnis ist in dem Beruf, glaube ich, manchmal mehr als 50%.
Ja, es ergeben sich dann auch so doofe Situationen. Eine meiner schlimmsten Situationen war ein indischer Keynote-Speaker auf einer großen Kongressveranstaltung. Der kam auf die Bühne, strich sich übers Gesicht und schob damit praktisch sein Headset so zwischen Bart und Kragen. Es war völlig klar, das gibt nie was. Ich setze schon so zum Spurt an. Ich habe als Meister das Ganze betreut, aber es war klar, ich gehe da jetzt kurz hoch und mach das. Habe auf einmal aber von meinem Kunden die Hand auf der Schulter. Nein, das geht jetzt nicht. Bleib hier. irgendwie sowas. Und dann hat dieser arme Mensch da oben 20 Minuten lang seinen Vortrag gehalten und du hast wirklich nur das Rascheln von seinem Hemd und von dem Bart gehört. Und es hat zu totalen Ärger geführt später, aber es war im Endeffekt wirklich der Eventverantwortliche, der gesagt hat, nein, der darf jetzt nicht eingegriffen werden. Also das war so eine abstruse Situation, aber ja, es ergibt sich halt so.
Das erlebe ich auch oft, dass man Angst hat, da reinzugehen. Es gibt sicherlich Shows, ja, wo das sehr schwierig ist, aber am Ende denke ich auch so, okay, bevor sich 20 Minuten alle rumquälen und
man kann das ja auch ganz entspannt machen, einfach so jetzt wieder gerichtet und weiter geht's, also
genau, also ja. Da einfach auch beherzt mal zugreifen und sagen, okay, ist jetzt passiert, also auch da, ne, das ist so, ich brauche mich ja jetzt nicht, es ist runtergerutscht. Jetzt kann ich sagen, ja, es war nicht anständig angelegt. In dem Fall ist das ja sogar selber gewesen. Aber auch da wieder der Support. Er war es unter Umständen nicht gewohnt oder er hat einfach aus Nervosität da irgendwie einen blöden Griff gemacht. So, mhm. Entspannt rauf, richten, wieder runter und alle haben angenehme 20 Minuten.
Ja, viel besser. Ja. André, ich habe einen Punkt mir gerade noch notiert, das war Tommy Engel. Und das wollte ich jetzt zum Schluss noch gerade fragen. Ich bin ja so ein LSE-Fan. Ich fand, LSE war einfach so eine geile Kombo. Hattest du die auch mal auf der Bühne?
Ja, zu Jubiläumssachen oder so gab es dann auch mal zumindest Teile davon. Gab es Konzerte. Ja, also ich habe die Zeit sehr genossen. Ich bin da auch so reingestolpert. Ich war, ich glaube 21, 22, als ich den Job da bekommen habe. Und ich erinnere mich noch daran, ich hatte angefangen am Monitor. Das war auch, sage ich mal, so eine schaffbare Aufgabe, weil das war alles vorkonfiguriert, ne? Da konnte man noch gut lernen. Und wie gesagt, ich kam ja aus der Schule, also klar, ich hatte hier und da was gemacht, aber ja, noch relativ jung, irgendwie vieles abgeguckt und dann hatten wir irgendwie Donnerstag noch eine Veranstaltung und Samstag war die nächste und dann hieß es nur Mittwochabend, ja übrigens dann morgen machst du FOH. So und so, ja okay, ja. stand dann am Pult und hab mich dann da auch irgendwie so durchgewuschtelt. Und dann haben wir, ich weiß nicht, also Tommy Engel ist ja auch, war dann so eher so der 500er Saal, wenn mal 800er Saal. Und dann haben wir irgendwie 5 Konzerte gemacht und dann standen wir im Tanzbrunnen.
Und das ist dann ein Schritt.
Das war so rückblickend betrachtet, war das ein Schritt?
Aber du warst doch damals noch nicht derjenige, der gesagt hat, okay, wir müssen jetzt mit der PA zum Beispiel so und so reagieren von dem kleinen Saal zum Tanzbrunnen. Da hattest du da noch Partner, die sich darum gekümmert haben oder war das auch schon in deiner Verantwortung? Weil das stelle ich mir jetzt gerade am schwierigsten vor, wenn ich jetzt irgendwo so einfach links und rechts ein bisschen was stehen habe und dann komme ich da in den Tanzbrunnen.
Tanzbrunnen gibt es ja einen Hausdienstleister. Also wir sind meistens quasi mit einem Mischpult gekommen, hatten am zu da auf der Produktion eine Anlage dabei. Das war aber damals alles nicht von mir. Also ich habe bei Tommy Engel habe ich wirklich den Pultjob gemacht. Genau, und im Tanzbrunnen stand dann alles. Also wir sind mit unserem Mischpult und unseren Mikrofonen gekommen und haben uns aufgesteckt. Aber ja, war absolut spannende Zeit dann. Ne?
Ja. Klasse. Was haben wir aus deiner Perspektive noch vergessen? Was ist es, was du noch mit auf den Weg geben möchtest, so zum Abschluss von deiner Seite aus?
Wir waren ja recht breit unterwegs. Also war ja ein Schwenk aus allem dabei. Nein, ich bin definitiv dankbar für die Kunden und das ist jetzt auch kein Geschleime, falls einer zuhört oder sowas. Ich sehe das schon als großes Glück an, dass wir treue und angenehme Kunden mit spannenden und schönen Veranstaltungen haben. Und dass es eben immer wieder motiviert und Spaß macht, in der Branche zu sein, auch wenn es sehr anstrengend ist und ja, oft auch, das kennen ja viele, viel Wochenendarbeit und viel auf Kosten der Familie ist. Und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ich glaube, die Themen, die wir angeschnitten haben, es kommt noch viel Arbeit auf die Branche zu, viel, viel Veränderung. Man darf, glaube ich, nicht wieder in alte Schemen zurückfallen, was die Preispolitik und sowas angeht. Ich sehe noch sehr viel technische Entwicklung. Mhm. Ja, in allen Bereichen. Ich glaube, das wird alles noch sehr, sehr spannend, was wir auch, du hast ja schon gesagt, alte Hasen, was wir noch miterleben, wo ich mich echt drauf freue. Sei es Hologramme oder ne, was da noch kommen mag. Und ich glaube, es wird mehr als früher deutscher Wandel einfach sein. Ne, diese Vier-Tage-Woche, es kommt mit Personal wird noch wahnsinnig viel kommen, mit Technik. Also es werden noch ein paar spannende Jahre.
Ich habe kürzlich mit der Verena Rogler, die du ja auch gut kennst, die ja auch oft als Tontechnikerin arbeitet, darüber gesprochen, dass das nicht mehr lang dauern wird, bis es wirklich Benutzeroberflächen geben wird, wo du einfach sagst, ich möchte jetzt, dass das mehr nach klingt. Ich möchte jetzt, dass du mach doch mal so wie irgendwie. Also das ist wahrscheinlich auch nicht mehr weit weg, dass man auch das da so haben wird. Und sollte es nicht verteufeln letzten Endes, das wird uns allen andere Möglichkeiten geben.
Absolut. Also wir haben jetzt gerade bei einer Produktion so Grußworte, Deepfakes von der Ex-Kanzlerin und vom Kanzler. Natürlich ein oder geschultes Ohr hört, was da passiert, was da rumgefuscht ist. Du siehst teilweise Bildsprünge. Aber das ist schon auf einem wahnsinnigen Level, was da geht. Vielleicht wird es auch bei vielen Veranstaltungen gut tun, dass nicht mehr so viel oder dass man schneller ans Ziel kommt. Man wird es richtig einsetzen müssen. Aber vielleicht ergeben sich auch komplett andere Veranstaltungsformate. Mit Holoprojektion, was auch immer, was da noch kommt. Und keiner hätte gedacht, dass so viel gestreamt wird. Also, dass normale Veranstaltungsfirmen auf einmal ins Streaming. Also man muss da offen sein und wird da, glaube ich, auch wieder tolle neue Konzepte draus machen können.
Wunderbar. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt genau so stehen. Die tollen neuen Konzepte, auf die wir uns freuen. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen konnten, wenn auch nur remote.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
André, frohe Weihnachten. Heute ist 2 Tage vor Heiligabend. Nochmal so, um das Bild da draußen abzurunden. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr. Gute Zeit
dir. Auf jeden Fall. Dir auch. Dankeschön.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.